Ist ready.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Afternoon Tea Podcast, dem Podcast vom Adivasi Tee Projekt. Folge geht es um das folgende Tier. Richtig, den Elefanten. Denn der asiatische Elefant ist das größte Landsäugetier Asiens. Der ist zwar kleiner als der afrikanische Elefant, doch sind die Bullen mit ihren bis zu 5 Tonnen Gewicht und 3 Metern Höhe schon sehr eindrucksvolle Tiere. In Indien schätzt man, dass es bis zu 26.000 bis 28.000 davon gibt. Die Hälfte davon lebt im südlichen Teil des Landes. Und wie ihr in dieser Folge erfahren werdet, hat das auch viel mit der Gudalur-Region zu tun. Also auch viel mit den PartnerInnen vom Adivasi-T-Projekt.
Stopp. Erstmal eine kurze Info dazu, was und wer hinter diesem Podcast steht. Das Adivasi-T-Projekt ist ein bundesweiter gemeinnütziger Verein. Wir unterstützen die Entwicklungsarbeit der indigenen Bevölkerung Indiens, genannt Adivasi, in den südindischen Nilgiri-Bergen mit Spenden, fairem Handel und Austausch. Mit Begegnungsreisen, Veranstaltungen und Materialien leisten wir Bildungsarbeit in Deutschland für eine gerechte Welt und nachhaltige Entwicklung. In jeder Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, das etwas mit uns und dem Leben der Adivasi in Südindien zu tun hat. Jetzt geht es weiter.
So wird in dieser Folge Taj, ein Experte für Elefanten, über Elefanten referieren. Bevor wir aber dorthin kommen, haben wir noch Neujahrsgrüße zu versenden, denn am 14.04. war das tamilische Neujahr. Danach geht's weiter mit den Good News und dann haben wir noch ein Quiz. An dieser Stelle möchte ich auch die ganzen Mitwirkenden an dieser Folge nochmal hervorheben, mit einem Dank versehen. Da sind Zoe, Maya, Rosa, Maya, Pia, Clara und Samira aus der Eine Welt AG aus Laufen, Daniel und Gabriel aus Nürnberg, Maxi aus Leipzig und Taj, Vanilla, Manikandan und Satish aus der Gudalur-Region. Vielen Dank. Und eine derjenigen, und zwar Vanilla, hören wir gleich mit einem Beitrag zum tamilischen Neujahr.
Tamil Puthandu, known as Tamil New Year,
Tamil Puthandu, bekannt als tamilisches Neujahr, ist der erste Tag des Jahres im tamilischen Kalender. Traditionell von tamilischen Hindus als Festtag begangen. Der Tag bestimmt sich nach dem Sonnenzyklus entsprechend des hinduistischen Lunisolarjahres. Es ist der erste Tag im tamilischen Monat Chitteri. Das tamilische Neujahr fällt nach dem gregorianischen Kalender meist auf den 14. April. An diesem Tag grüßen sich tamilische Leute, indem sie sagen:
Puthandu Vaazhthukkal.
Was so viel bedeutet wie frohes neues Jahr. Der Festtag ist der Familie vorbehalten. Familien putzen das Haus, bereiten spezielles Essen zu, richten besondere Blumen und Gegenstände her, entzünden die Lichter am Hausaltar und besuchen ihre lokalen Tempel. Die Feiernden tragen neue Kleidungsstücke. Kinder gehen zu den Älteren in der Familie, bezeugen ihnen ihre Achtung und erhalten ihren Segen. Dann versammelt sich die Familie bei einem vegetarischen Festmahl. Ein besonderes Gericht, genannt Mangai Pachadi, wird mit einer Reihe von Zutaten verschiedener Geschmacksrichtungen zubereitet. Mit süßem Rohrzucker, bitteren Senfkörnern, saurer, unreifer Mango, bitterem Neem und roten Chilis. Diese einzigartige Geschmacksmischung ist eine symbolische Erinnerung daran, dass man damit rechnen sollte, alle Geschmacksrichtungen des Lebens zu erleben.
So, nachdem wir wissen, was es mit dem tamilischen Neujahr auf sich hat, gibt es auch gleich ein paar Neujahrswünsche von der Eine Welt AG aus Laufen.
Ich wünsche euch Glück, Freude und Gesundheit im neuen Jahr und dass ihr keine Missernten habt und auch keine finanziellen Probleme.
Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, eine reiche Ernte und eine ganze Menge Glück.
Wir wünschen euch, dass auch der Wald gesund bleibt und viele neue Bäume dazukommen.
Ich wünsche euch Glück, Freude und dass eure Gemeinschaft weiterhin zusammenhält und noch gestärkt wird.
Vielen Dank für diese Neujahrswünsche. Und damit kommen wir auch schon zu den Good News.
Ein Forscherteam am Center for Environmental Forensic Science an der Universität Washington hat eine Methode entwickelt, mit DNA-Analysen von Elfenbeinwilderern auf die Spur zu kommen, berichtete Good News Network im Februar 2022. Einfach ist das nicht. Eine einzelne DNA-Analyse eines einzelnen Stoßzahns kommt keinem Wilderer auf die Spur. Zudem werden das illegal gewonnene Elfenbein beim Schmuggel oft gemischt und die Stoßzähne eines Elefanten voneinander getrennt. 15 Jahre lang hat das Forscherteam eine Datenbank über Familienbeziehungen illegal gejagter Elefanten aufgebaut. So wird sichtbar, in welchen Regionen Kontrollen besonders notwendig und effizient sind. Wenn jetzt das Forscherteam die DNA von konfisziertem Elfenbein analysiert, können sie Verwandtschaftsbeziehungen sehen und feststellen, wo die Tiere lebten und von wo nach wo sie geschmuggelt wurden. Sie erkennen die involvierten Nationalparks, Häfen und Flughäfen, die Transitländer und Schmuggelwege und wer in einem ähnlichen Fall schon verhaftet wurde und helfen beim Kampf gegen die Wilderei ein großes Stück weiter. Und das halten wir für wirkliche Good News.
In den vergangenen Jahrzehnten ging der Bestand afrikanischer Elefanten wegen der Jagd nach Elfenbein drastisch zurück. Waren es 1979 noch 1,3 Millionen Tiere, sind es heute nur noch 350.000. Im 15 Jahre andauernden Bürgerkrieg in Mosambik wurden 90% der Elefanten getötet, um mit dem Elfenbein Waffen und Munition zu finanzieren. Immer noch sterben Dutzende afrikanische Elefanten täglich auf der Jagd nach Elfenbein. ForscherInnen der Universität Princeton veröffentlichten 2021 ihre Forschungsergebnisse, wonach afrikanische Elefanten immer häufiger ohne Stoßzähne geboren werden. Denn Elefanten mit einer bestimmten Genmutation haben keine Stoßzähne und einen Überlebensvorteil. Gibt es normalerweise nur einige wenige Elefanten ohne Stoßzähne, so stieg der Anteil der weiblichen Tiere ohne Stoßzähne in Mosambik auf 50%. In Mosambik kommen immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne zur Welt und entkommen so den Wilderern. Und das halten wir für wirkliche Good News.
Die größte gute Nachricht bezüglich Wildtieren ist, dass es überall auf der Welt mehr, insbesondere große Säugetiere gibt. Auch in unserer Region, der Nilgiris, erhöht sich die Anzahl aller großen Säugetiere. Da, wo wir wohnen, gab es keine Elefanten, als meine Eltern in den 80er Jahren hierher zogen. Ungefähr seit 2010 kommen die Elefanten zurück.
Das war Taj, den ihr auch im Hauptteil noch hören werdet und der sich auch nochmal vorstellen wird. Und wer die Folge 15 gehört hat, erinnert sich wahrscheinlich an diese Good News. Denn die passen auch hier ganz gut rein, dachten wir uns so. Good News zu diesem Thema zu finden war gar nicht so leicht. Denn der asiatische Elefant ist laut der aktuellen roten Liste in seinem Bestand stark gefährdet. Genauso wie der Savannenelefant. Aber wie bei allen Good News geht es ja darum, Hoffnung zu vermitteln. Also die kleinen Schritte zu beschreiben, die irgendwas besser machen. Oder wie der Kabarettist Hang Reeters sinngemäß formulieren würde: Hoffnung ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Es muss ja nicht gleich Zuversicht sein. In diesem Sinne geht es jetzt weiter mit dem Hauptteil, und zwar mit einem Quiz. So, nach diesem kurzen Katuneiken-Song geht's auch weiter mit dem Quiz. Dafür werde ich euch Fragen stellen und ihr habt dann kurz Zeit, ihr könnt natürlich auch Stopp drücken, um für euch die Fragen zu beantworten. Natürlich werden auch die Lösungen verraten. Der Hintergrund für dieses Quiz ist zum einen, um die Nilgiri-Berge kennenzulernen als Lebensraum der Elefanten. Und zum anderen eine kleine Wiederholung von der Folge 15. Denn wer dort gut aufgepasst hat, wird hier ziemlich oft richtig liegen. Also let's go mit 10 Quizfragen.
Quizfragen. Erste Frage. Wie hoch ist der höchste Gipfel in den Nilgiri-Bergen?
A. Ungefähr 1500 Meter, B. Höher als 2500 Meter oder C. Fast 4000 Meter.
Richtig ist Antwort B. Höher als 2500 Meter. Der höchste Berg der Nilgiri-Berge ist 2637 Meter hoch. Die Umgebung ist bewaldet.
Zweite Frage. Wie viel durchschnittlichen jährlichen Niederschlag gibt es in den Nilgiri-Bergen?
A. Weniger als in Deutschland, B. Ungefähr so viel wie in Deutschland oder C. Mehr als in Deutschland.
Richtig ist Antwort C. Mehr als in Deutschland. In einigen Regionen regnet es ähnlich viel, in anderen aber deutlich mehr. Die westlichen Regionen der Nilgiri-Berge gehören zu den regenreichsten Gebieten ganz Indiens.
Dritte Frage. Was ist typisch für die Landschaft in den Nilgiri-Bergen?
A. Sehr große Waldgebiete, B. Besonders viele Seen oder C. Ausgedehntes Grasland.
Antwort A ist richtig. Sehr große Waldgebiete.
Vierte Frage. Wie hoch ist die Artenvielfalt in den Nilgiri-Bergen?
A. Besonders niedrig, B. Durchschnittlich oder C. Besonders hoch.
Antwort C ist richtig. Besonders hoch.
Viele Arten in den Nilgiri-Bergen haben Nilgiri als Namensbestandteil. Zum Beispiel der Nilgiri-Marder. Worauf lässt das schließen?
A. Die Art kommt nur in den Nilgiri-Bergen vor. B. Die Art kommt auch anderswo vor, aber wurde hier entdeckt. Oder C. Der Entdecker der Art hieß Nilgiri.
Antwort A ist richtig. Die Art kommt nur in den Nilgiri-Bergen vor.
Sechste Frage. Welche der folgenden Tierarten gibt es in den Nilgiri-Bergen?
Stachelschwein, Wildschwein, Löwe, Tiger oder Leopard?
Löwen gibt es nicht. Es gibt Stachelschweine, Wildschweine, Tiger und Leoparden.
Siebte Frage. Welche der folgenden Tierarten gibt es in den Nilgiri-Bergen?
Affe, Giraffe, Elefant, Bison oder Bär?
Giraffen gibt es nicht. Es gibt Affen, Elefanten, Bisons und Bären. Genau genommen asiatische Elefanten, indische Bisons und Lippenbären.
Achte Frage. Welche der folgenden Tierarten gibt es in den Nilgiri-Bergen?
Marder, Fuchs, Mungo, Dachs oder Antilope?
Es gibt sie alle. Genau genommen Nilgiri-Marder, indischer Fuchs, indischer grauer Mungo, Honigdachs und Vierhorn-Antilope.
Neunte Frage. Das Nilgiri-Biosphärenreservat ist 5500 Quadratkilometer groß, aber auch besiedelt. Wie viele Tiger gibt es hier?
A. 17, B. 122 oder C. 535?
Die richtige Antwort ist C. Es gibt 535 Tiger.
Zehnte Frage. Wie viele Elefanten gibt es im Nilgiri-Biosphärenreservat?
A. Weniger als 500, B. Ungefähr 2500 oder C. Über 5200.
Antwort C ist richtig. Es gibt über 5200 Elefanten.
Das war es auch schon mit dem Quiz. Wer hätte das alles gewusst? Und da jetzt euer Wissenshunger noch gar nicht gestillt ist, kommen wir zum Hauptteil, zum Thema Elefanten mit Taj.
Hello, I'm Taj Tekekira. Ich bin ein Wildtierforscher aus Südindien, vor allem in den Nilgiri-Bergen. Ich arbeite zu Themen rund um Mensch-Natur-Beziehungen. Zu meinem Hintergrund. Ich habe recht ausführlich mit indigenen Adivasi gearbeitet. Ich habe an einer Adivasi-Schule unter Oxford und der British Open University mit einer Arbeit über Interaktion zwischen Menschen und Elefanten in Südindien.
Oxford University and a PhD that understands human-elephant interactions in South India between Oxford and the British Open University. Elephants are amazing creatures in many ways and very similar to humans.
Elefanten sind in vielerlei Hinsicht beeindruckende Kreaturen und dem Menschen sehr ähnlich. Sie leben ähnlich lange. Ihre durchschnittliche Lebenszeit beträgt etwa 65 Jahre. Aber ich glaube, der älteste Elefant im Camp ist etwas älter als 100 Jahre. Ihr Gehirn ist in der Struktur dem des Menschen sehr ähnlich. Hinsichtlich der Komplexität ist ihr Gehirn unter allen Tieren dem Menschen am nächsten.
And level of complexity closest to the humans compared to most others, most other animals. The gestation period is much longer.
Die Trächtigkeit bei Elefanten dauert viel länger als bei Menschen. Elefanten tragen ihre Jungen fast 22 Monate, also fast 2 Jahre. Nach der Geburt sorgen sie ziemlich lange für ihre Jungen. Bis zur nächsten Geburt dauert es etwa 4 bis 6 Jahre.
And then they look after them for quite a while. The intercalving duration is normally 4 to 6 years. The other very interesting fact is that they live in kind of matriarchal society.
Der andere interessante Fakt ist, dass Elefanten in einer Art matriarchalen Gesellschaft leben. Normalerweise leitet das älteste Weibchen die Herde, die vor allem aus Weibchen und ihren Jungen besteht. Die Männchen leben eher isoliert. Manchmal schließen sich mehrere Männchen zu einer kleinen Gruppe zusammen und besuchen zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Herden. Aber die eigentliche Einheit sozialer Organisation ist eine Elefantenkuh, die eine Herde anführt. Kürzlich wurde ein wesentlicher Unterschied zwischen asiatischen und afrikanischen Elefanten entdeckt. Unter asiatischen Elefanten ist die Führung mehr gemeinschaftlich. Mehrere Leitkühe wechseln sich zu verschiedenen Zeiten mit der Führung ab. Bei afrikanischen Elefanten konzentriert sich die Führung mehr auf eine Leitkuh.
It's more shared among Asian elephants, where different elephants, different matriarchs take leadership roles at different times. In African elephants, it's much more concentrated with one matriarch at the head of the herd. Another interesting fact about elephants is that they don't have.
Ein weiterer interessanter Fakt zu Elefanten ist, dass sie keinen sogenannten Pleuraraum um ihre Lungen haben. Alle Landsäugetiere, außer Rüsseltieren, haben diesen mehr oder weniger leeren Raum um ihre Lunge, sodass selbst dann, wenn der Brustraum eingeengt ist, sich die Lunge weiter bewegen und der Mensch oder das Tier weiter atmen kann. Bei Elefanten ist das nicht der Fall. Wenn sie in einen Zustand fallen, bei dem der Brustkorb flach auf dem Boden liegt, können sie nicht atmen. Sie sterben sehr oft, wenn sie sediert werden. Bei der Vergabe von Betäubungsmitteln ist das die größte Herausforderung. Wenn sie mit ihrem Brustkorb zuerst fallen, ersticken sie sich selbst. Der Vorteil ist, dass Elefanten sehr gut in tieferen Gewässern schwimmen können. Selbst wenn sie fast 2 Meter tief unter Wasser sind, können sie ihren Rüssel als Schnorchel hochheben und atmen. Weil sie den Pleuraraum um ihre Lungen nicht haben, fühlen sie den Druckunterschied nicht so stark und können unter Wasser ziemlich gut atmen.
The space, this pressure difference is not that much felt and they are able to continue to breathe reasonably well underwater. Asian elephants are different from African elephants in that.
Asiatische Elefanten unterscheiden sich von den afrikanischen Elefanten darin, dass nur die männlichen Tiere Stoßzähne, auf Englisch tusks, haben. Die Weibchen haben kurze Stoßzähne, Englisch tushes. Deshalb wurden zu den Zeiten, als es Wilderei im großen Stil gab, in Indien nur die Männchen gejagt, während in Afrika die Männchen und Weibchen getötet wurden. Als Resultat ist das zahlenmäßige Verhältnis von Männchen zu Weibchen in Indien in den 1980er Jahren auf 1 zu 25 gesunken, weil alle Männchen mit großen Stoßzähnen illegal gejagt worden waren. In Sri Lanka lässt sich ein anderer interessanter Fall beobachten. Dort hatten einige wenige Männchen, vielleicht 5% aller Männchen, keine Stoßzähne. Heute bilden diese Elefanten die Mehrheit, weil fast alle Männchen mit Stoßzähnen getötet wurden und sich die Männchen ohne Stoßzähne mehr gepaart und ihre Gene weitergegeben haben. Männliche Elefanten ohne Stoßzähne werden Mukna genannt. In Sri Lanka sind sie sehr verbreitet.
The one without tusks started mating more and passing on their genes. So the tuskless males are called Maknas and they are very prominent in Sri Lanka. Overall poaching is not much of a problem now.
Heute ist in Indien das Verhältnis von Elefantenmännchen zu Weibchen in den meisten Populationen bei 1 zu 4. Das ist eine deutliche Verbesserung von 1 zu 25 während der großen Wilderei bis in die 1980er Jahre.
So the most interesting element about elephants perhaps is their.
Der vielleicht interessanteste Aspekt bei Elefanten ist ihre komplexe intellektuelle Fähigkeit und fast so etwas wie Kultur. Es gibt nur 2 andere bekannte Tierarten, die wie die Elefanten eine dem Menschen sehr ähnliche Intelligenz haben, Delfine und Menschenaffen. Elefanten bestehen den Spiegeltest. Wenn sie sich in einem Spiegel sehen, dann erkennen sie sich selbst. Elefanten können eine Reihe von gemeinschaftlichen Aufgaben lösen. Sie sind sehr gut in Kooperation. Wenn sie merken, dass eine Aufgabe nicht von einem Elefanten gelöst werden kann, dann kommen gleich 2 andere, um zu helfen. Elefanten können zählen, sogar besser als Affen. Das Experiment dazu geht so. Man legt 3 Äpfel in einen Eimer und 4 Äpfel in einen anderen und beobachtet, zu welchem Eimer der Elefant geht. Elefanten wählen immer den Eimer mit 4 Äpfeln. Also ist der Elefant in der Lage zu beobachten und zu zählen, wie viele Äpfel in den Eimer fallen. Sogar addieren können Elefanten. Wenn man hier drei Äpfel und da vier Äpfel hinlegt und dann noch fünf hier und zwei da, dann kann ein Elefant das addieren und geht zu dem Eimer, in dem mehr Äpfel sind.
It will even add up and compare and know which is more and go for that bucket. Even more important than just this intellectual ability.
Noch bedeutsamer als diese Intelligenz der Elefanten sind ihre Empathie und Kultur. Elefanten gehören zu den wenigen Tierarten, die Rituale rund um den Tod haben. Wenn ein Elefant stirbt, dann kommen sehr oft alle anderen Elefanten aus der Nähe zusammen. Das ist ein beeindruckender Anblick. Die Elefanten kommen von Entfernungen bis zu 100 Kilometer weit weg. Wir wissen nicht, wie die Elefanten das kommunizieren, aber alle Elefanten aus der Region kommen zusammen. Sehr oft berühren sie den toten Körper, als ob sie letzten Respekt bezeugen. Manche Elefanten bedecken den Körper mit Blättern, andere versuchen, ihn mit Erde zu bedecken. In verschiedenen Elefantenpopulationen gibt es unterschiedliche Rituale, was die Elefanten machen, entsprechend ihrer Kultur, wie sie sich entwickelt hat. Das ist für mich sehr faszinierend.
Some try to cover it with mud. So there are various rituals that different elephant populations do based on different cultures that have evolved, which is really fascinating to me. It also show a lot of empathy for other life forms. Like there was a
Elefanten zeigen auch viel Empathie für andere Lebensformen. Vor einer Weile ging ein Video viral, das Elefanten zeigte, die auf einem Feld die Bananenpflanzen fraßen. Sie fraßen alle Pflanzen, außer eine, in der es ein Nest mit Küken gab. Diese Pflanze ließen sie in Ruhe und traten sie nicht um, weil sie den Küken keinen Schaden zufügen wollten. Es gibt auch Erzählungen von Elefanten in Gefangenschaft, die Pfeiler in vorbereitete Löcher stellen sollten. Der Elefant weigerte sich, bei einem Loch den Pfeiler hineinzustellen. Als die Leute nachschauten, fanden sie einen kleinen Welpen in dem Loch und wussten, dass der Elefant deshalb verweigert hatte, den Pfeiler in das Loch zu stellen. Es gibt viele andere Beobachtungen wie diese. Einmal hat ein Elefant ein Haus mit zwei Menschen zerstört. Als der Elefant dann ein Baby schreien hörte, kam er zurück und hat die Trümmer beiseite geschafft und das Baby aus den Trümmern befreit. Es gibt viele Beispiele dafür, wie sich Elefanten um andere Tierarten kümmern. Das ist auch sehr außergewöhnlich.
And freed the baby from inside there. So many examples of elephants caring for other species as well, which is also quite unusual. Elephants also exhibit another interesting behavior called allomothering, where the calves are looked after not only by the mother, but very often by an aunt or another member of the herd as well. And this is to the extent of even feeding it with milk. Like it feeds from multiple older individuals.
Oder anderen weiblichen Mitgliedern der Herde. Das geht bis zur Versorgung mit Milch. Das Kälbchen trinkt bei mehreren älteren Individuen. Das ist sehr selten bei Tieren, auch bei Menschen. Es kommt sonst nicht vor, dass Babys mit Muttermilch von mehreren verschiedenen älteren Weibchen der Gruppe außer der eigenen Mutter versorgt werden.
Babies breastfeeding from multiple different older females other than their own mothers.
Nach diesen vielen Informationen zum Elefanten Hören wir mal zwei Adivasi über Wildtierbegegnungen und über die Begegnung mit einer Elefantengruppe. Und zwar von Manikandan und Satish.
Once we were returning from 27 mile to Gudlur. Time is about
12. Einmal waren wir auf dem Rückweg von Meile 27 nach Gudalur. Es war ungefähr 12 Uhr mittags. Wir waren zu fünft im Jeep. Arun, Ramesh, Kanan, Danesh und ich. Der Diesel im Jeep war fast alle. Ramesh fuhr den Jeep. Als wir etwa bei der Silbertuchfabrik waren, sahen wir einen Elefantenbullen auf der Straße stehen. Ramesh versuchte anzuhalten. Er trat auf die Bremse, aber der Jeep rollte weiter. Wir stoppten erst in der Nähe des Elefanten. Wir waren alle nervös und begannen zu rufen. Da sahen wir einen riesigen Elefantenbullen nur 1,5 Meter weg. Das war eine der schlechtesten Erfahrungen meines Lebens. Nichts passierte. Der Elefant gab laut und verschwand.
Was happened? Elephant also made a noise and moved from there.
Last few years back in Devala in Rishabh Forest.
Vor ein paar Jahren wollten meine Freunde und ich im Wald bei Devala wandern gehen und die Natur beobachten. Es gab viele Wildtiere dort. Wir waren zu viert. Ich, Venugopal, Sandeep und Nikita. Wir wanderten entlang der Plantagenstraße. Wir hörten Äste brechen, während wir liefen. Wir dachten, Leute sammeln Feuerholz. Dann sagte mein Freund, nein, das ist es nicht. Es klingt wie Elefanten. Ich und mein Freund Venugopal kletterten auf einen hohen Baum. Sandeep und Nikita gingen langsam zurück in sichere Entfernung. Wir kletterten hoch und sahen dann herunter. 8 Elefanten standen in einer Gruppe am Fuße des Baumes. Wir konnten nicht herunterklettern. Ich und mein Freund beschlossen, eine Weile oben im Baum auszuharren. Wir beschlossen, herunterzuklettern, sobald die Elefanten weg wären. Aber die Elefanten wussten, dass wir oben im Baum waren. 3 Elefantenkälber waren dabei. Ich denke, deshalb begannen die Mütterelefanten, den Baum zu schütteln und Äste abzubrechen. Dann riefen meine Freunde Sandeep und Nikita uns an. Sie wollten wissen, was passiert.
Nose, we are in up of the trees. 3 calf elephants also there. So that's why I think mother elephants start to do. Shake trees and break all those branches. So they also call my friends Sandeep and Nikita. They want to know what happened there. So we can't attend the phone call or make noises.
Aber wir konnten den Anruf nicht annehmen und durften kein Geräusch machen. Wir saßen im Baum, schweigend, still. Wir dachten, heute ist unser letzter Tag. Eine Stunde lang fuhren die Elefanten damit fort, versuchten, den Baum umzustürzen. Wir hielten uns eng am Baum fest. Danach sind sie dann langsam weggegangen und unser Leben kehrte langsam in uns zurück. Nachdem die Elefanten weg waren, warteten wir weitere 45 Minuten. Dann kletterten wir langsam herunter und rannten zurück. Diesen Tag kann ich nicht vergessen. In dieser Situation waren wir voller Angst und hilflos. Das war ein denkwürdiger Tag.
I can't forget that day. We are like scared and helpless situation that day. That is memorable day.
Wir nähern uns dem Ende, aber haben noch die Rubrik Good Practice. Dazu gibt es einen Teil von Taj über die Vermeidung von Konflikten mit Elefanten und anlässlich des 30. April, dem Tag des Wolfes, einen Beitrag zum Wolf. Darin ist weniger eine Good Practice beschrieben, sondern man könnte das auch verstehen als eine Aufforderung zu Good Practice, und zwar eine friedliche Koexistenz und sich zum Beispiel darauf besinnen, dass es keine Angriffe von Wölfen auf Menschen gibt. Und wie ihr noch hören werdet, auch, dass das Zusammenleben von Wolf und Mensch gar nicht neu ist. Genauso wenig neu und anders wie das Zusammenleben mit Elefanten und Menschen. Hören wir doch mal rein.
Avoiding conflicts with elephants is a very complicated topic with no easy answers.
Konflikte mit Elefanten zu vermeiden, ist ein sehr komplexes Thema, bei dem es keine einfachen Antworten gibt. Es hängt sehr von den Menschen und von den Elefanten ab. Wenn du zum Beispiel ein Tourist bist und bei der Waldbesichtigung Elefanten siehst, würde ich sagen, achte darauf, dass dein Auto oder Fahrzeug nicht zu nahe ist. Bleib auf Distanz und gib den Elefanten das Gefühl, nicht bedroht zu sein und sich zurückziehen zu können. Wenn du ein Bauer bist, der Pflanzen anbaut, die Elefanten gern fressen, ist es sehr schwierig. Das Beste ist, einen guten elektrischen Zaun zu haben, um dein Feld zu schützen. Es ist auch nicht gut für Elefanten, zu viele landwirtschaftliche Produkte zu fressen. Also, deine angebauten Pflanzen zu schützen, ist sehr wichtig. Wenn du kein Feld mit Esswarmpflanzen hast, sondern Tee oder Kaffee anbaust, aber in einer Gegend lebst, wohin Elefanten kommen, dann kann es passieren, dass Elefanten versuchen, in Häuser einzubrechen, um Körner wie zum Beispiel Reis zu fressen. Dann würde ich sagen, lagere keine großen Mengen von Körnern im Haus und sei immer sehr vorsichtig, wenn du nach Einbruch der Dunkelheit draußen bist.
So I would say, don't store large amounts of grains in your house. And generally be very careful when you're moving around after dark. And the important thing is to have a idea about elephants.
Ganz wichtig ist auch, etwas über den Elefanten zu wissen. Im Laufe der Zeit wirst du die verschiedenen Persönlichkeiten von Elefanten verstehen. Manche Elefanten haben Angst vor Menschen. In dem Moment, wo sie dich hören, laufen sie weg. Andere sind nicht ängstlich und gewöhnen sich an Menschen. Besonders Elefanten, die in der Umgebung von Feldern leben, sind sehr an Menschen gewöhnt. Man sollte wissen, ob es ein an Menschen gewöhnter Elefant ist, der keine Angst hat, dann macht es keinen Sinn, ihn vertreiben zu wollen, indem du zum Beispiel mit Trommeln schlägst. Dann ist es das Beste, dem Elefanten nicht zu nahe zu kommen und sich selbst zu schützen.
Then you it's no point trying to throw chase it away by kind of beating drums and things. It's best to make sure that you don't get close to it and you protect yourself.
Wölfe benötigen keine Wildnis. Als anpassungsfähige Tierart können Wölfe in sehr vielen Landschaften leben. Aber es wird immer auch Gegenden geben, in denen Wölfe nicht dauerhaft leben können, weil es dort zu wenig Wild, nicht ausreichend Rückzugsräume oder zu viele Straßen gibt. Ziehen Wölfe in ein neues Gebiet, können sie aber auch da auftauchen, wo sie nicht dauerhaft leben. In der Regel bleibt die Anwesenheit des Wolfes für die Bevölkerung unentdeckt. Zufällige Beobachtungen und Spurenfunde sind oft die ersten Anzeichen, die aber nur durch ExpertInnen bestätigt werden können. NaturschützerInnen oder JägerInnen suchen auch aktiv nach Wolfsspuren. Gibt es Wölfe in der Region, so werden die Presse informiert und NutztierhalterInnen informiert. Der Wald wird durch die Rückkehr des Wolfes aber nicht gefährlicher. In Deutschland hat es seit der Rückkehr des Wolfes im Jahr 2000 keine Situation gegeben, in der sich ein Wolf einem Menschen aggressiv genähert hat. In vielen europäischen Staaten leben Menschen und Wölfe seit Jahrhunderten in der gleichen Region. Statistisch gesehen geht von Wildschweinen eine größere Gefahr aus als von Wölfen. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in der freien Natur ebenso wenig wie beim Zusammenleben mit Haustieren. Generell ist es wichtig, schon den Kindern die Regeln für den Umgang mit Wildtieren beizubringen. Man sollte einen Wolf nur aus der Distanz beobachten, ihn nicht füttern und ihm nicht hinterhergehen. Hunde sollten sich nah bei Menschen aufhalten und in Wolfsgebieten angeleint werden. Trifft der Hund alleine auf einen Wolf, wird er womöglich angegriffen oder verjagt. Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere gibt es vor allem durch wandernde Tiere und dort, wo Wölfe sich in neuen Gebieten ansiedeln. Meist gehen die Schäden in den Gebieten zurück, wenn die WeidetierhalterInnen gelernt haben, mit der Anwesenheit von Wölfen umzugehen. Sie können Fördermittel für Elektrozäune und Hütehunde erhalten und bei Wolfsrissen Entschädigungen bekommen.
Damit sind wir am Ende der 16. Folge vom Afternoon Tea Podcast. Ich verabschiede mich von euch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!
Das war der Afternoon Tea Podcast, der Podcast des Adivasi-Tee-Projekts. Du findest uns im Internet unter adivasi-tee-projekt.org und bei Instagram als Adivasi-Tee-Projekt. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen, mitgestalten oder die Aktiven des Projekts kennenlernen? Wir freuen uns auf dich!